In jener Zeit stieg Jesus mit den 12 den Berg hinab. In der Ebene blieb er mit einer großen Schar seiner Jünger stehen. Und viele Menschen aus ganz Judäa und Jerusalem und dem Küstengebiet von Tyrus und Sidon waren gekommen. Jesus richtete seine Augen auf seine Jünger und sagte: Selig ihr Armen, denn euch gehört das Reich Gottes. Selig, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet gesättigt werden. Selig, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und wenn sie euch ausstoßen und schmähen und euren Namen in Verruf bringen um des Menschensohnes willen. Freut euch und jauchzt an jenem Tag, denn euer Lohn im Himmel wird groß sein. Denn ebenso haben es ihre Väter mit den Propheten gemacht. Doch weh euch, ihr Reichen, denn ihr habt euren Trost schon empfangen. Weh euch, die ihr jetzt satt seid, denn ihr werdet hungern. Weh, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet klagen und weinen. Weh, wenn euch alle Menschen loben, denn ebenso haben es ihre Väter mit den falschen Propheten gemacht. Seligkeit, gesteigertes Glück. Und glücklich sein, das wollen wir alle. Und hoffentlich ab und zu jedenfalls auch Augenblicke der Seligkeit erfahren. Und wir haben davon unsere Vorstellungen, was uns glücklich und selig macht. Und die Vorstellungen Jesu, wie wir es eben gehört haben, Arme, Hungernde, Weinende sollen selig sein, die liegen da diametral quer. Das ist provokativ, geradezu paradox. Und diejenigen, die in den Hochglanz illustrierten, als glücklich und gut drauf immer rauskommen, die Schönen und Reichen, denen wird sogar Wehe zugerufen. Was will er da ausdrücken? Machen wir, wenn wir diese Frage uns stellen, einen kleinen Umweg. Schauen wir zunächst in die Lesung. Geschrieben an die Gemeinde in Korinth, von Ephesus aus. Paulus hatte im Jahre 49 in dieser bunten Hafenstadt eine lebendige, heidenchristlich geprägte Gemeinde gegründet. Und er geht dann weiter und hört nach einiger Zeit beunruhigende Nachrichten. Und darauf reagiert er. Nun, der Satz, auf den er hier reagiert, ist sehr missverständlich. Eine Auferstehung der Toten gibt es nicht, sollen welche gesagt haben. Das klingt so, wie wenn jemand die endgültige Auferstehung nach dem Tod bestreiten würde. Aber das ist vermutlich nicht der Fall. Das ganze Leben, die ganze Theologie, das Herzensanliegen des heiligen Paulus ist im Grunde seine Begegnung mit dem Auferstandenen vor Damaskus weiterzutragen. Er lebt aus der Gegenwart des Auferstandenen. Und er verkündet eigentlich immer nur dasselbe: Ihr seid mit Christus auferstanden. Ihr seid eine neue Schöpfung. Und diese Gegenwartserfahrung, die bröckelte offenbar nach ein paar Monaten oder nach 1-2 Jahren. Alltag, Trott, Enttäuschung, nichts mehr zu spüren von diesem Enthusiasmus, diesem charismatischen Anfang. Vielleicht so wie in einer großen Verliebtheit, die sich auch durch Alltag, durch Sorgen, durch Aneinanderreiben abnutzen, sogar schwinden kann. Also das ist das Problem. Und es zeigt uns, die Seligkeit des Anfangs kann man nicht so durchtragen. Aber trotzdem sagt Paulus, ihr seid und bleibt auferstanden. Deshalb die Frage, was ist denn der tiefste Grund von Glück und Seligkeit? Machen wir einen zweiten kleinen Umweg. Denn genau dieser Frage, was ist gutes, was ist gelungenes Leben, dieser Frage stellt sich das alttestamentliche Buch Kohelet. Und der geniale Verfasser, ein großer, aber auch skeptischer Theologe, schlüpft fiktiv in die Rolle des sagenhaften Königs Salomo. Unendlich reich, er kann sich alles leisten. Er ist mächtiger als alle anderen. Ihm stehen Hunderte von Frauen zur Verfügung. Er hat alles. Und er endet im Überdruss, in der Verzweiflung. Und allmählich dämmert es König Salomo, nicht im Menschen gründet das Glück. Ich habe vielmehr beobachtet, dass dies von Gottes Verfügung abhängt. Er entdeckt in einer Welt, die Windhauch ist, vergeblich, vergänglich, oft auch erfolgslos und umsonst, die tiefere Gründung in Gott. Und er hat beobachtet, dass Menschen, die auf dem auch oft beschwerlichen Lebensweg einander aufhelfen und weiterhelfen, glücklicher sind als er, der andere und seine Frauen nur gebraucht. Also ein alttestamentlich frommer entdeckt in dieser tiefen Gegründetheit des Lebens in Gott die Quelle des Glücks. Und da sind wir wieder bei Jesus. Noch einmal, von der Darstellungsebene, das Weinende, Trauernde, Arme, Ausgesetzte, Verfolgte glücklich sein sollen, wirkt das wie Nonsens. Aber wir müssen nicht nur auf die Darstellungsebene der Sprache schauen, sondern auf die Ausdrucksebene, auf den, der da spricht. Und wenn einer so spricht, dann muss er entweder verrückt sein oder wirklich von dem erfüllt, was er sagt. Hier spricht ein glücklicher Mensch. Ja, einer, der selig ist. Und das will er mitteilen. Und was ist sein Grund der Seligkeit? In diesem Wechsel- und Umwandlungserlebnis der Seligpreisungen steckt im Grunde als geheimes Subjekt Gott. Er wird euch lachen machen. Er wird euch trösten. Er wird euer Reichtum sein. Und er wird euch selbst in Verfolgung nahe sein. Dieses tief gegründete Gottvertrauen, das ist für ihn der tiefen Quell des Glücks. Aber nicht nur die Gottesbeziehung. In der ursprünglichen Szene hat er wohl auf arme, einfache, ausgesetzte, auf Menschen geschaut, die mit dem Leben kämpfen mussten. Und wenn er sie anschaute, hat er sich mit ihnen verbunden. Es ist die tiefe Solidarität mit anderen, gerade mit den Elenden, und anderen beizustehen, gerade auch dann, wenn es ihnen schlecht geht, ist für ihn und sollte für uns die Quelle tiefen Glücks sein. Wem sagt er das? Wahrscheinlich ursprünglich Realarmen. Aber Lukas, der das in sein Evangelium einbaut, sagt am Anfang bewusst, es waren Menschen aus der Hauptstadt, natürlich aus Galiläa, wo die Szene spielt, aber auch Heiden aus Tyrus und Sidon dabei. Also Jesus verkündet eine universale Botschaft, keine Sonderethik. Aber sehr bedacht, sagt Lukas, er schaut seine Jünger an. Ihnen will er das vor allen Dingen einpflanzen, was in ihm selbst lebt. Und das sind wir. Kein Buch des Neuen Testamentes hat die ewige, hohe priesterliche Würde, das Erhobensein bis in den Himmel so herausgestellt wie der Hebräerbrief. Aber kein Buch hat ihn auch so in Schwachheit, in Elend gezeigt wie der Hebräerbrief. Unter Schreien und Wehklagen hat er seine Bitten vor den gebracht, der ihn erhören konnte. Und das ist das Glück Jesu. Auch im Elend, auch im Ausgesetztsein, selbst in der Todesangst, diesem tiefen Quell der Nähe Gottes vertrauen zu können. Blaise Pascal hat es in seinen Pensées auf eine wunderbare Formel gebracht. Er schreibt: Das Wissen von Gott ohne Wissen um unser Elend zeugt den Dünkel. Das Wissen um unser Elend ohne Wissen von Gott zeugt Verzweiflung. Das Wissen von Jesus Christus schafft die Mitte, weil wir in ihm sowohl Gott wie unser Elend finden. Und dieser tief gegründete Friede in aller bewegten Friedlosigkeit, das ist es. Aber vergessen wir einen Moment das Elend. Der Theologe, der das Buch Kohelet geschrieben hat, zeichnet einen König, der dann zum Weisen geworden ist und das Glück im Alltag gefunden hat. Und es ist ein biblisches Buch, das eine Art Carpe Diem-Philosophie, frommer Art, uns vor Augen führt. Und da heißt es am Ende: Iss freudig dein Brot und trink vergnügt deinen Wein. Trag jederzeit frische Kleider und nie fehle duftendes Öl auf deinem Haupt. Mit einer Frau, die du liebst, genieß das Leben alle Tage deines Lebens voller Windhauch. Ja, das hieß es. In einer Welt, die Windhauch ist, dieses tief gegründete Glück, ja, manchmal sogar die aufblitzende Seligkeit in Gott zu finden. Amen.